Es wird wieder höchste Zeit, die Koffer zu packen. Machen wir uns nichts vor, die schönsten Wochen im Jahr sind nun mal die Urlaubswochen. Und es lohnt sich rechtzeitig mal einen Kopf darüber zu zerbrechen, wo soll es eigentlich hingehen. So ein paar Tipps und Anregungen wollen wir euch in diesem neuen Podcast mit auf den Weg geben, der da heißt Mit Vetter nach Dings da. Und heute geht's in ein Land, man könnte sagen, es ist vielleicht das 17. deutsche Bundesland und da habt ihr vielleicht schon erraten, was ich meine. Es geht in ein Land, das für krasse Partys, für ein tolles Nachtleben, aber auch für wunderschöne Landschaften steht, nämlich Mallorca. Man müsste eigentlich sagen, eigentlich eine Insel, eine wunderschöne Insel, über die wollen wir heute ein bisschen reden. Bei mir sind Christine Vetter und der Frank Schütz, Experte für Mallorca. Selber schon wie oft da gewesen? Hand aufs Herz?
Ich habe tatsächlich in Vorbereitung unseres Gesprächs mal versucht nachzuzählen. Ich bin mir nicht ganz sicher, also mindestens 12 Mal, es könnten auch 13 oder 14 sein, also schon wirklich sehr, sehr, sehr viel.
Und das würdest du ja nicht tun, wenn es nicht einen Grund dafür gäbe. Und um diese Gründe kümmern wir uns jetzt einfach mal, ne, würde ich sagen. Da gibt es einen Haufen Gründe und bei weitem mehr als nur laute Nachtpartys. Du stehst vor allen Dingen auf was, wenn es um Mallorca geht?
Also mir ganz persönlich gefällt das authentische Mallorca. Also man hat ja immer so ein Bild davon, dass das ein Reiseziel ist, wo Ballermann. Massen Urlaub machen. Man sieht den Ballermann vor sich. Aber die Wahrheit ist, sobald man nur 2 Kilometer von dem Ballermann weg ist, ist man in einer komplett anderen Welt. Dann sind auf einmal dort Bauernhöfe, da leben keine Touristen mehr, da sind nur Einheimische. Wenn ich an der Ostküste einfach mal von der Hauptstraße eine kleine Stichstraße Richtung Meer fahre, dann tut sich auf einmal eine Badebucht auf und ich gehe ein paar Stufen runter und bin da ganz alleine. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, aber genau das bietet Mallorca eben auch. Plus die wirklich atemberaubende Natur, die es auch hat, nämlich in dem Tramuntana-Gebirge. Das sind die Dinge, die mich am meisten faszinieren. Es gibt noch viele andere, aber das greift mich von Mallorca.
Ich hatte ja vorhin so ein bisschen provokant gesagt, das 17. deutsche Bundesland. Warum lieben wir Deutsche diese Insel so? Und das nicht erst seit gestern. Das geht ja schon über Jahrzehnte. Was meinst du, Christine?
Wir sind schnell da.
Ja, das ist,
das ist das
Totschlagargument. Wie lange? 2 Stunden?
Gute 2 Stunden.
Gute 2 Stunden.
Und das ist ja auch von wirklich jedem Flughafen, den es da so gibt.
Ja. Die sind natürlich auch völlig drauf geeicht auf diesen Tourismus. Das ist völlig klar, das ist alles durchorganisiert. Aber was glaubst du, was ist das, was die Faszination dieser balearischen Insel ausmacht, mal neben dem Ballermann?
Ich glaube, Frank hat es doch gut gesagt. Also du, in Mallorca hast du zum einen deutlich schöneres Wetter in der Regel als in Deutschland. Du hast
so mediterran, mildes
Klima. Ja, genau. Und du hast natürlich so eine schöne spanische, es ist trotzdem, das Land ist Spanien, also nur am Rande, so also eine spanische, du hast das Feuer noch und du hast das Temperament und du hast wunderschöne kleine Gassen, du hast Strand, du hast Natur. Also es hat eigentlich alles auf einen sehr kompakten Raum, was das Urlauberherz, so, wonach es sich so sehnt. Es ist ein super Ziel für Radtouristen, für Sportler im Februar, März und dann noch ein bisschen im April rein. Ganz viele Gruppen, die zu den Mandelblüten genau hinfahren. Also es ist, Mallorca hat alles. Du hast die Kathedrale in Palma, du kannst shoppen gehen. Also ja.
Ich glaube, das passt eigentlich für jeden Urlaubstypen, hat Mallorca was. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch das Gefühl von Sicherheit. Also das ist ja das, was manche Leute im Urlaub auch schätzen, dass sie eben ins Restaurant gehen können und da ist eben eine Speisekarte, die nicht in Spanisch ist, sondern in Deutsch. Und ich kann tatsächlich bei dem Kellner in Deutsch bestellen. Wenn ich mal irgendein Zipperlein habe, kann ich zu einem deutschsprachigen Arzt gehen. Also diese komplett funktionierende Infrastruktur auf Touristen ausgerichtet, gibt den Leuten, die dort im Urlaub sind, eine große Sicherheit. Und das schätzen auch viele Reisende.
Ja, genau, das ist es, glaube ich, auch. Man fühlt sich doch ein Stück weit aufgehoben oder sicher. Zu Hause will ich nicht sagen, aber weil man eben verstanden wird, ne? Oder weil die Kommunikation einfach einfacher ist. Ja. Das ist ja schon wichtig im Alltag. Ne?
Wenn wir uns im Reisebüro mit unseren Kunden über Reisewünsche unterhalten und Spanien als Reiseziel kommt und die Leute zum Beispiel, ich sag mal jetzt von Sevilla oder Madrid träumen und da mal hinwollen, da muss man auch schon ehrlich sagen, da sind eben die Speisekarten maximal noch in Englisch, außer Spanisch. Und das ist für manchen Reisenden schon eine Hürde. Und das hat man eben, wenn man zum Beispiel sagt, man macht eine Städtereise nach Palma, eben nicht. Da kommt man wunderbar zurecht und kann da einen ganz entspannten Urlaub verleben.
Ja, du hast das Klima angesprochen. Ja, also das ist auch ein Beweggrund, warum sich gerne viele dort auch verteilt übers Jahr aufhalten. Die haben dort so ein mildes Klima im Winter um die 20 Grad so, das oder ein bisschen drunter. Das hält man gut aus. Ne? Und wenn man jetzt, dann guckt man, klar, man kann auch diese 40 Grad erleben, wenn man da mitten im Juli,
Menschen,
August.
Die das wollen. Also ja. Wenn ich mich anschaue, ich bin ja der Sonnenanbeter. Ich fliege wirklich
gerne. Ne?
Ich liebe Schwitzen. Und ich würde wirklich im Hochsommer nach Mallorca fliegen wollen. Aber es bietet eben für die meisten, sind nicht ganz so wie ich, bietet es eben wirklich rund um das Jahr Temperaturen für jedermann. Hm?
Es spricht auch andere Urlaubswünsche an, je nach Jahreszeit. Also Mallorca hat durch die verschiedenen Saisonzeiten sprechen die andere Reisende an. Also im Frühjahr kommen die Badeurlauber und auch die Partyurlauber fahren so ab April, Mai dorthin. Im Sommer dann viele Familien. Im Herbst kommen dann schon, geht es langsam los, dass Naturfreunde hinfahren, Leute, die gerne wandern gehen, die Rad fahren wollen. Und das setzt sich dann über den Winter fort. Da fahren eben Leute hin, die auch Palma als Stadt kennenlernen wollen, die auch Leute, die Extremsport machen, wie Marathon-Training für Ironman und solche Sachen kann man auf Mallorca machen, die kommen eher im Winterhalbjahr, weil es eben dann milde Temperaturen gibt. So passt das eben übers ganze Jahr durch für verschiedene Interessen der Reisenden. Und das macht das Ziel eben so vielseitig und interessant.
Ja. Habt ihr mal so ein paar Tipps abseits der Partymeilen, die man jetzt wirklich besuchen sollte und die wirklich für das eigentliche, typische Mallorca stehen?
Also der Klassiker ist zum Beispiel, es gibt einen ganz, der ist inzwischen auch berühmt, muss man sagen, einen Wochenmarkt. Der findet jeden Mittwochvormittag statt im Inselinneren in Sineu. Das ist ein ganz idyllisches Dorf. Ich empfehle auch immer meinen Reisen dorthin, auch mal an einem Tag, der nicht Markttag ist, hinzufahren, weil das wirklich ganz bezaubernd und idyllisch ist. Aber an dem Mittwoch ist es so, da ist schon seit, weiß nicht wie viel, 100 Jahren ein traditioneller Viehmarkt. Also da kommen wirklich die Bauern aus der Umgebung mit ihren Hühnern, Ziegen, Schafe und Rindern hin und verkaufen die dort. Also man kann wirklich sehen, wie die Einheimischen dort ihr Viehzeugs verkaufen. Gleichzeitig ist es aber auch ein touristisches Event. Also da gibt es dann auch Stände, wo man dann Essen, Trinken und Klimbim kaufen kann. Aber das ist tatsächlich mal so ein Bild, wo man noch das authentische Mallorca sehen kann. Empfehle ich jedem immer mittwochs vormittags in Sineu. Und ansonsten ist es einfach richtig cool, wenn man auf Mallorca mit dem Mietwagen, was ich auch immer empfehle, unterwegs ist, mal einmal nur von der Hauptstraße abzufahren ins nächste Dorf. Und dann sieht man die Opas mittags vor dem Café sitzen und Domino spielen und kann sich dazusetzen und wird angesprochen. Und man versteht kein Wort, weil die sprechen dort Mallorquin. Das ist ein spanischer Dialekt, klingt fast wie Portugiesisch. Und man ist in einem Flair drin, was man niemals erwartet hat.
Also mitten unter Einheimischen, ja. Also fühlst du dich auch am wohlsten? Würdest du dich mit am wohlsten
fühlen? Ich mag das sehr, ja.
Ich mag das sehr. Mhm. Und dieser Schlag Menschen, wie sind die drauf da? Also das sind Leute, die dann wirklich, ich sag mal, weil wir eben dieses Land schon teilweise überrannt haben, den Deutschen auch noch aufgeschlossen gegenüberstehen, freundlich, ja. Also die Gastfreundschaft, ja, die spürst du trotzdem.
Ja, es gibt, glaube ich, beide Seiten, weil also ganz offen sind die Menschen immer sehr, sehr gastfreundlich. Das ist, glaube ich, auch Bestandteil der Kultur. Hm. Aber so als kleines Beispiel, dass es auch anders sein kann. Also ich habe eine Lieblingsbucht, wo ich immer, wenn ich auf Mallorca bin, hinfahre. Und als ich in den 90ern das erste Mal da war, hatten wir ja noch nicht diese Google Maps und was es alles Internet gibt. Das heißt, man musste anhand irgendwelcher Insider-Informationen diese Bucht finden. Und die spanische Tourismusbehörde hat immer an der Hauptstraße dorthin ein Schild zu dieser Bucht aufgestellt. Cada Salmonia heißt die. Und jedes Mal, wenn ich dorthin kam, war das Schild weg. Das heißt, die Einheimischen haben das Schild immer wieder abmontiert.
Die wollen nicht,
dass die Touristen dorthin kommen,
ja, weil das ist ihre Badebucht. Ja.
Das war eine Bucht, die gibt es ja immer noch, die ist komplett abseits jeglicher Touristenströme. Man fährt über Schotterpisten 3-4 Kilometer, kann das Auto stehen lassen, muss dann nochmal über 100 Treppenstufen laufen und ist dann in dieser Bucht. Aber da wollten die wirklich nicht, die Leute, die Mallorquiner, dass dort so viele Touristen hinkommen.
Ja, ne?
Heutzutage werden sie es wahrscheinlich nicht verhindern können, weil alles wird online gestellt und jeder weiß, wo es ist. Aber damals war das so.
Und warum ist gerade diese Bucht so besonders? Beschreib mal.
Die ist extrem malerisch. Also es ist an der Ostküste, da ist die Mallorca ohnehin sehr felsig. Also da sind 50, 60 Meter hohe Klippen. Und dort gibt es eine Stelle, das ist wie eine kleine Bucht. Da waren früher, sind die Fischer von dort losgefahren. Die haben also Treppenstufen in diesen Fels reingehauen und haben unten in den Felsen so kleine Hütten ausgebaut, wo ihre Boote drin lagen. heutzutage macht das keiner mehr, es rentiert sich wahrscheinlich nicht. Aber diese Hütten sind noch da und daneben ist ein Kiesstrand, wo man auch dann ganz bequem ins Wasser gehen kann. Und man schwimmt praktisch unterhalb von 50, 60 Meter hohen Klippen mit glasklarem Wasser. Man kann irgendwie 10 Meter weit ins Wasser gucken, super schön auch zum Schnorcheln. Also das ist echt traumhaft schön.
Genau, von diesen Buchten, von diesen Orten gibt es ja einige da. Ne? Da muss man gar nicht so weit raus, aber weil die Insel ist ja auch nicht so riesengroß. Also man kann schon mit einem Mietwagen ziemlich viel dort entdecken. Wenn du dir einen Wagen mietest oder als du das erste Mal dort warst, was waren die ersten Dinge, die du angesteuert hast?
Also ich bin beim ersten Mallorca-Aufenthalt einmal komplett durch das Tramuntana-Gebirge gefahren. Also im Süden, es erstreckt sich ja an der, muss kurz überlegen, Nordwestküste, einmal quer über die ganze Insel. Und wir haben dann im Süden angefangen, von Pagera aus sind wir in die Berge gefahren. Und dann hat man ein idyllisches Bergstädtchen nach dem anderen mit Stop in Soyer, wo man dann ganz wunderbar dort an der Kathedrale auf dem Platz sitzen kann.
Ja.
Und dann bis Polenza, das ist ganz an der Nordküste, da fährt man dann wieder über 1000 Serpentinen aus den Bergen raus. Das ist eine krasse Landschaft. Also es ist wirklich, man ist auf einmal, ist nicht mehr das Meer im Vordergrund, sondern richtig Berge. Also es wird auch da oben 10 Grad kälter, als man unten im Tal losgefahren ist. Und es ist eine wahnsinnig schöne Landschaft. Also es ist richtig toll.
Also Landschaft, das ist das eine. Es gibt aber noch andere Schätze, abseits des Massentourismus. Welche hast du da dann noch entdeckt? Oder welche lohnen sich wirklich, dass man sagt, das muss ich gesehen haben?
Also ich liebe zum Beispiel die Altstadt von Polenza. Polenza ist eine alte Römerstadt, liegt im Norden, nicht am Meer, sondern so 10 Kilometer zurückversetzt. Die Stadt gab es schon ewig, bevor überhaupt am Meer irgendwas gebaut wurde. Damals, vor Jahrhunderten, war Mallorca viel Piraterie ausgesetzt, aus Nordafrika und auch so im spanischen Festland. Und deswegen haben die Einheimischen die alten historischen Städte alle im Landesinneren gebaut. Und so ist da komplett die Altstadt erhalten. Also das ist eine Stadt komplett aus Häusern, aus Feldstein, Kopfsteinpflaster, der zentrale Marktplatz, da ist ein Café neben dem anderen und man sitzt dort unter Palmen. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Also das ist eine wunderbare Stadt, empfehle ich sehr. Und was ich auch sehr empfehle, das ist auch eine spektakuläre Fahrt mit dem Mietwagen, ist Kloster Randa. Ist berühmt, da gibt es den berühmten Hierbas, diesen Kräuterschnaps auf Mallorca. Und da kann man auch mit dem Mietwagen hochfahren und hat eine spektakuläre Aussicht über die komplette Insel. Also da, ich bin übrigens beim Mietwagenfahren meistens der Beifahrer. Meine Frau fährt das Auto und ich habe extreme Höhenangst.
Und dann immer rechts außen?
Und ich habe natürlich traditionell dann auf dem Beifahrersitz immer meinen Platz. Und tatsächlich fährt man rechts immer an Klippen, die gehen hunderte Meter steil runter. Man hat zwar eine schmale Begrenzungsplanke, aber ich sitze dann immer so im Auto, weil ich gar nicht traue, mich da runterzugehen. Aber es ist spektakulär. Also wenn man dann da oben ist, dann hat man einen Ausblick über die komplette Insel. Das ist traumhaft schön. Es gibt ein kleines Museum da oben, ein Café, einen kleinen Souvenirshop, wo man dann den Schnaps kaufen kann, wenn man mag. Also das ist auch ein richtig toller Ausflug.
Ja, das Auto erlaubt natürlich eine gewisse Freiheit und Flexibilität. Aber wenn du nicht unbedingt mit dem Auto unterwegs sein willst, da gibt es ja noch diese malerische Holzeisenbahn, den Train und Train des Soliers. Das ist ja auch ein Erlebnis, ne? Glaube ich auch. Also das könnte man sich vormerken, die dann wirklich auch genau diese idyllischen Strecken, diese Tour fährt. Von wo nach wo fährt die?
Die startet in Palma.
Ja, in Palma, glaube ich, geht's los.
Sehr zentral auch in Palma fährt die. Da empfehle ich auch immer, das vorher kann man Online-Tickets schon buchen, das vorher zu reservieren, weil das ist wirklich, fast jeder Tourist macht das einmal, wenn er in Palma ist. Und dann geht es aus Palma raus, erstmal noch durch die Ebene, durch das Flachland und dann geht es wirklich die Berge hoch bis Soyer. Und dann in Soyer hat man sogar noch Anschluss, wieder die Berge runter auf der Nordwestseite nach Port de Soyer. Kann man also quasi noch einen Anschluss dazu sich kaufen. Und dann hat man einmal quer über die Berge rüber einen total schönen Ausflug. Also das ist wirklich eine alte Straßenbahn, die dann natürlich auf neuesten technischen Stand, was den Antrieb betrifft, ausgestattet ist. Aber trotzdem sitzt man da auf Holzbänken und fährt langsam Tempo an der Landschaft vorbei. Das ist schon total
klasse. Das kann man dann wirklich genießen, quasi auch fast schon an frischer Luft. So wie man vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gereist ist. Ansonsten ist es ja, also ist man mit dem Auto dort tatsächlich besser unterwegs, weil es gibt nicht viele Zugverbindungen, ne?
Soweit ich gehört habe. Es gibt einmal zwischen Palma und Inca, das ist so der zweitgrößte Ort auf Mallorca, in Landesinneren, gibt es eine Eisenbahnstrecke. Aber Inca selber ist jetzt eine Stadt, die ist nicht sonderlich attraktiv. Also das ist wirklich eher so eine Art Verwaltungszentrum, wo auch die vielen Einheimischen wohnen. Deswegen ist das mit dem Zug jetzt nicht unbedingt lohnenswert. Es gibt Busverbindungen über die ganze Insel, da muss man aber entsprechend Zeit einplanen. Mietwagen ist schon eigentlich am coolsten. Also da ist man flexibel, man kann auch sagen, Mensch, hier gefällt es mir jetzt, ich mache meinen Plan doch ein bisschen anders. Diese Badebucht gefällt mir jetzt, jetzt gehe ich baden. Ne? Und das kann man ja, wenn man irgendwie nur auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, doch nicht so ganz gut machen.
Also lohnt es sich schon bei der Urlaubsplanung, das mit einzubuchen oder mit einzuplanen?
Auf jeden Fall.
Ja,
Reisebüro haben wir da super gute Angebote für Mietwagen.
Ja.
Das wird ins Hotel gebracht. Also das ist ganz entspannt, so wie man das haben möchte. Da legt man eine Uhrzeit fest, dann steht das Auto vor der Tür. Man kriegt den Schlüssel in die Hand gedrückt, unterschreibt noch kurz die Versicherungsunterlagen. Und dann gibt man dem nach 3, 4, 5 Tagen, je nachdem wie lange man den haben möchte, einfach wieder an der Rezeption ab. Und dann ist die Sache erledigt und man ist komplett flexibel. Das ist echt ideal für Mallorca.
Oh, das ist zumindest eine Überlegung wert. Deine erste Begegnung mit Malle, mit Mallorca?
Ach Gott, ich war mit meinen Eltern dort. Das war, ich glaube, da war ich kurz vorm Abi. So eine ganz tolle Woche Badeurlaub in Alcudia. Wir haben uns ganz wenig angeschaut und ich habe nur am Strand gelegen und gelernt fürs Abi. War ein toll Essen. Ich glaube, das war das Einzige, wo wir das Hotel verlassen haben, waren wir zum Shoppen. Klar, ich war in Palma. Ich war fasziniert von der Kathedrale. Wusste bis da noch nicht, dass Gaudi sich da verwirklicht hat. Das war für mich so einer der Aha-Momente. Aber ansonsten lerne ich heute ganz viel, weil ich in der Tat, ich war mal am Ballermann einmal. Ich war einmal dort und habe mir Hotels angeguckt für Radtourismus. Liebäugle mit einem Hippie-Retreat auf Mallorca, weil ich weiß, dass sie eine ganz große Szene da haben. Aber das, was Frank jetzt alles erzählt, macht echt Lust auf mehr.
Das gute Essen, was ist denn die typische mallorquinische Küche? Woraus besteht die?
Also die ist sehr bodenständig. Also dort wird wirklich viel Fleisch gegessen, also so wie meine Oma es früher gekocht haben. Ich könnte jetzt gar nicht so ein klassisches Gericht sagen. Also was ich zum Beispiel sehr mag, ist Pa' Amboli. Das ist so ähnlich wie in Italien Bruschetta, also ein geröstetes
belegt
Brot, aber eben nicht Weißbrot, sondern eher ein dunkles Brot, dann mit Knoblauch eingerieben und mit Tomaten, Zwiebeln und Oliven belegt, also Pa' Amboli, das mag ich sehr, muss man natürlich dann wissen, dann riecht man ordentlich nach Knoblauch danach, aber das ist wirklich sehr, sehr lecker.
So verstehe ich auch.
Und ansonsten haben die wirklich klassische Eintöpfe mit Schwein, mit Lamm, Spanferkel wird sehr gut viel dort gemacht auch. Also da wirklich so eine deftige Küche.
Also aber eher deftig und
Allerdings muss man auch klar sagen, in den touristischen Orten sind sämtliche Restaurants und Hotels auf alle Geschmäcker der Touristen eingestellt. Also selbst wenn man heutzutage vegan unterwegs ist, kann man ganz getrost nach Mallorca fahren. Also man findet ausreichend in den Supermärkten und auch in den Restaurants. Also das
ist halt die Frage, will ich das? Also wenn ich ein fremdes Land besuche, dann möchte ich auch ganz gerne einfach mal das probieren, was dort landestypisch, ob es mir dann am Ende bekommt oder schmeckt oder nicht, ja, das ist so eine andere Frage. Ja. Ne? Also da gibt es ja auch böse Überraschungen mitunter, aber ich würde es zumindest mal probieren wollen. Ne? Ja. Deshalb frage ich ja nach, ne? Ob man da irgendwie, aber das klingt schon lecker, ja, genau diese Sachen, diese Art Bruschetta-Brot, dieses,
das ist wirklich lecker.
Da stehe ich auch drauf, viel Gemüse, frisches Gemüse und Knoblauch kann es nicht genug sein. Ne?
Also an der Küste hatte ich auch wirklich süße 1-2 Fischlokalitäten.
Ja, Fisch, unbedingt.
Überall am Meer.
Ja. Also genau. Ich glaube, den gibt es da frisch aus dem Teich sozusagen. Ne? Also frischer geht es doch nicht.
Das ist egal, wo man im Mittelmeer unterwegs ist, Fischgerichte natürlich gehören auch dazu. Aber so das klassische Mallorquinische sind dann schon eher so Schweinegerichte.
Und diese Nachtisch, diese Frank, die man auch am Flughafen noch kaufen kann. Wie heißen diese? Also mit dem Pudding und dann diesen Blätterteig. Also
Ensaimada.
Ja.
Ja,
genau. Okay.
Das ist so ein süßes Gebäck.
Kannst du gefüllt haben mit Pudding. Das ist was Feines.
Das habe ich tatsächlich in Palma, einem Bäcker an der Plaza Mayor, der Hauptplatz dort. Da muss ich mehrere kaufen gleich, damit das für ein paar Tage reicht.
Also das ist wirklich, so ein Vorrat anlegen.
Ja,
wer weiß, wann man wieder hinkommt.
Ja, genau.
Das ist ja schon so richtig, richtig gut, ja. Also die Anreise selber, klassisch, die meisten fliegen.
Ja
also
2 bis 2,5 Stunden.
Weil das eben so unkompliziert ist. Du hast viele, viele Flugverbindungen aus, egal von welchem Hafen. Du kannst also dort gut anlanden.
Einmal habe ich eine Kundin mitbekommen, die ist wirklich mit dem Auto in der Fähre. Ja, also einmal
kenne ich auch. Ja, cool. Aber also ein guter Freund von mir hat mal seine Freundin da abgeholt. Die hat da Schwierigkeiten gehabt. Die ist da rübergefahren mit dem Auto und hat die da abgeholt. Aber wenn ich jetzt also stressfrei, dann würde ich doch sagen, bevor ich das auf mich nehme und jetzt gerade bei den Spritpreisen, dass ich hinfliege und habe dann erstmal schon, bin dann schon fast im Urlaub, fast drin. Und wenn ich jetzt, weil wir sagen, abseits des Ballermann, abseits der großen Tourismusgegenden, Übernachtung, ein bisschen mehr individual, also ein bisschen kleiner, gemütlicher. Was gibt es da eigentlich? Oder bin ich stets und ständig auf ein Hotel angewiesen?
Nein, also erstmal gibt es sehr unterschiedliche Touristenorte. Also es gibt große Touristenorte, wie klassisch Playa de Palma, also der Strand von Palma, 8 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, wo auch diese klassischen Ballermann Läden sind, wo man Partyurlaub machen kann, aber auch, was oft verkannt wird, richtig schön Badeurlaub machen kann. Solche großen Badeorte gibt es an mehrere Orte verteilt auf der Insel. Dann gibt es auch kleinere Badeorte, zum Beispiel Cala San Vicente im Norden. Das ist ein Ort mit mehreren kleinen Badebuchten. Da gibt es nur ganz kleine Hotels mit 10, 15 Zimmern, also wirklich nur kleine Hotels und Ferienhäuser. Über San Telmo, das ist in der Südwestküste ein kleiner Ort, da ist auch wirklich, da geht eine Straße hin, da geht es hinterher nicht mehr weiter, weil da sind nur noch Berge ringsrum. Der ganze Ort ist von hohen Bergen eingefasst und davor hat man 2 große Buchten mit 3 Hotels, die man buchen kann oder halt Ferienwohnungen. Also es gibt sowohl große Orte, wer das dann mag, aber auch ganz kleine, etwas abgeschiedene Orte.
Und natürlich auch also wunderschöne Finkas im Landesinneren, also wo man ja Mehrgenerationsurlaub, wo wirklich Frauengruppen, Männergruppen, wirklich toll eine gemeinsame Zeit, auch ein bisschen weg vom Meer, aber klar, mit dem Mietwagen ja gar kein Problem und man hat natürlich komplett die Ruhe. Also das ist was ich super schön finde.
Da gibt es Finca-Hotels zum einen, wo man ganz normal wie Hotel bucht, da sind meist nur 6, 7, 8 Zimmer, mehr ist das gar nicht, mit auch Frühstück, Abendessen, Pool, alles dabei. Oder wie du gerade sagst, eben eine komplette Finca, die man für sich, seine Familie oder auch mit Freunden zusammen buchen kann. Dann hat man eine Finca meistens aus so schönen Feldstein gebaut mit einem Pool davor, einen schönen Palmen und Olivenbäumen und man guckt in die traumhafte Landschaft. Das ist schon total cool. Die sind aber immer so ein bisschen ab vom Meer, weil das klassisch früher Bauernhöfe waren und die haben natürlich ihre Äcker da gehabt, wo auch was wächst.
Ja.
Und das war eben nicht unbedingt am Meer, sondern im Landesinneren. Aber mit dem Mietwagen ist das alles ganz einfach. Und da ist man tatsächlich, da merkt man gar nicht, dass man in einem Reiseziel ist, wo jährlich Millionen Menschen hinfliegen.
Das wundert einen wirklich tatsächlich, dass man dann wirklich da Gegenden findet, wo du denkst, Mensch, bist ja allein hier oder kennt das keiner. Jetzt ist ja der große neue Trend, der Urlaubstrend schon seit einigen Jahren eigentlich, ist ja Camping-Caravan. Mhm. Ist das ein Camping- und Caravan-Land oder eher ungünstig?
Eher ungünstig.
Ja, warum?
Weil die Leute, die mit Campern und Caravans unterwegs sind, bevorzugen eher das spanische Festland, weil die Anreise einfacher ist.
Mhm. Also, du müsstest da noch
man muss die Fähre übersetzen
mit der Fähre.
Dann, es gibt auch ein paar Campingplätze auf Mallorca, die sind aber relativ hochpreisig und bieten jetzt nicht wirklich Vorteile gegenüber dem spanischen Festland. Ne, auf dem spanischen Festland hat man ja jede Menge wunderbare Strände, auch so super schöne Orte. Und das passt für die Leute, die mit dem Caravan unterwegs sind, einfach besser.
Ja, ja.
Ne, deswegen ist das kein so großes Thema auf Mallorca.
Ja, also ich entscheide mich oder müsste mich vorher schon mal in der Planung und nochmal entscheiden wollen, will ich das üppig ausschweifende Nachtleben haben oder möchte ich die Ruhe abseits, dass man sagt, Entspannung, Auszeit nehmen und nicht den Trubel. Das wäre also schon mal die erste Entscheidung, die man vielleicht treffen sollte.
Genau, was einem im Urlaub wichtig ist, in dieser einen speziellen Reise. Ne? Und das ist ja das Klassische, was wir im Reisebüro machen. Wir hören genau zu, was unsere Kunden für Wünsche haben für diese eine spezielle Reise. Das kann ja auch jedes Mal anders sein. Es kann ja sein, dass ich einmal
man kann sich mal im durchprobieren. April
mit Freunden zur Party hinfahre und im Sommer mit der Familie zum Baden. Ist ja beides legitim. Und das Coole an Mallorca ist eben das, dass es wirklich für alles, was im Petto hat. Also egal, welche Wünsche mir der Kunde erzählt, es passt, Mallorca passt immer irgendeine Ecke. Das ist das Coole dran.
Da sind wirklich Millionen fahren auf diese Insel oder fliegen auf diese Insel jedes Jahr. Und die müssen ja auch sozusagen ein bisschen abgefertigt, aber die müssen ja auch bedient werden, die sollen zufriedengestellt werden, den Service erhalten, den sie brauchen. Und die sich jetzt entscheiden, vielleicht doch die Tourismushochburgen anzusteuern, die sollten aber ein paar Regeln schon beachten. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gucke mir das mal an, es gibt mittlerweile einige Regeln, die auch verschärft wurden. Also die Verwaltung auf Mallorca, die hat gesagt, jetzt ist Schluss mit diesem Saufgelage überall am Strand. Das hat man jetzt deutlich eingeschränkt. Was hat sich da verändert in den letzten Jahren?
Also das betrifft hauptsächlich die Playa de Palma. Das ist ja der Party-Hotspot mit Schinkenstraße und Bierkönig, was man da so alles kennt. Und da war es in der Vergangenheit so, dass die Partyfeiernden sich nicht auf die Locations beschränkt haben, sondern tagsüber wurde schon quasi aus Eimern getrunken am Strand. Und da das aber ein Reiseziel ist, wo nicht bloß Partyleute hinfahren, sondern auch Familien und Senioren Urlaub machen, gab das dann immer eine gewisse Konfrontation. Und das hat der Inselregierung nicht gefallen, wenn denn da quasi die Leute schon nachmittags alkoholisiert über die Strandpromenade poltern, war das eben nicht für alle Reisenden gut. Und deswegen haben die vor ein paar Jahren beschlossen, das eben einzuschränken und haben, und das betrifft tatsächlich nur die Playa de Palma, dort den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit quasi unterbunden und auch in den Hotels eingeschränkt. Das heißt, selbst wenn ich an der Playa de Palma ein All-Inclusive-Hotel buche, bekomme ich am Tag nur 5 alkoholische Getränke.
Mir würde das reichen.
Wir vertragen ja alle nichts.
Wenn du die freie Auswahl hast, ne?
Ja, was du trinkst. Ja. Und das ist halt, das muss man einfach nur wissen. Trotzdem können die Leute in ihre Party-Locations gehen. Da gibt es nach wie vor Alkohol, der ausgeschenkt wird, so wie das immer war. Mhm. Aber außerhalb dieser Locations ist es in der Playa de Palma eingeschränkt. Das betrifft die anderen Orte aber nicht. Also wenn ich, man kann auch genauso gut in Cala Ratjada, ist auch so ein zweiter Party-Hotspot im Nordosten der Insel. Da kann man nach wie vor auch sich, wenn man das denn unbedingt braucht, mit seinem Sangria einmal an den Strand setzen, wenn ich das denn unbedingt machen muss. Ne? Genau. Aber das hat sich in der Playa de Palma geändert. Und ich glaube, es ist auch eine vernünftige Entwicklung, weil man kann trotzdem noch feiern. Also die Leute können ihre Partys erleben, aber es betrifft dann nicht mehr so komplett die Öffentlichkeit.
Man will ja eigentlich aber auch ein bisschen weg von diesem Image. Ne? Also es ist ja auch image-schädigend, wenn diese ganze Insel nur über diese Sache dekliniert wird oder definiert wird, Mensch, das ist jetzt mein Ballermann.
Ja, das ist auch schade drum. Ja,
weil es eben halt doch viele Bereiche gibt, die viel schöner und sehenswerter sind.
Das ist tatsächlich so ein Klischee. Also ich ganz persönlich habe da meine Erfahrung gemacht, weil ich arbeite ja seit 1990 im Reisebüro. Und ich habe auch in den 90er Jahren von Anfang an wollten die Leute nach Mallorca. Das war so ein Traum.
Na klar,
ne? Paris mal erst sehen. Und dann kam Mallorca als nächstes. Und ich habe die Leute auch da alle hingeschickt und habe auch immer schöne Sachen da für die Leute gefunden. Habe aber immer gesagt, ich werde da niemals hinfahren. Also das war wirklich bis 97, 98, ich fahre niemals nach Mallorca, das ist nicht meins. Ich mache nicht, wo alle da Partyurlaub machen oder die Hausfraueninsel, da fahre ich nicht hin.
Hausfraueninsel.
Und das ging tatsächlich, ja, so die Badewanne der Deutschen. Ne, so. Ich habe komplett die Klischees in mir gehabt und da war es tatsächlich wichtig, witzig. Wir hatten TUI, der große Reiseveranstalter, hatte in den 90ern extra eine Direktorenstelle für die Entwicklung Ostdeutschlands und Osteuropas geschaffen. Günther, wenn du zuhörst, du weißt, wen ich meine. Und der kam zu uns, weil wir da sehr, sehr, sehr stark waren als Partner von TUI und hat gesagt, jetzt reicht's, Frank, ich leite dich jetzt ein, wir beide fliegen nach Mallorca. Und da hat er mich genommen und ich bin mit dem alleine nach Mallorca geflogen, hat uns noch eine TUI-Reiseleiterin an die Seite gestellt und dann hat er mir komplett die andere Seite von Mallorca gezeigt. Das war richtig cool. Wir waren zum Beispiel in der Flughafenkantine, also wo die Flughafenmitarbeitenden essen. Da hat er mich zum Essen eingeladen und wir waren in Gasthöfen, wo niemals ein Tourist hinkommt. Und wir waren 3 Tage zu Hause und habe ich schon meine erste Mallorca-Reise
gebucht. Dann warst du angefixt.
Da war ich komplett angefixt und das ist auch nie wieder weggegangen. Also
daraus ist ein Dutzend geworden.
Ja,
oder ungefähr ein Dutzend.
Richtig,
Ja, natürlich, klar, das berichten viele, ne, diese andere Seite von Mallorca.
Wenn man dann einmal da war, ist man komplett in dem Fieber drin. Das ist wirklich zauberhaft schön. Ja.
Und dann kann man das, wenn man will, völlig umgehen oder man nimmt es mal einen Abend mit, ne, das Nachtleben, und dann guckt man sich das einfach mal an. So machen sie auch die meisten.
Hast du es einmal? Hast du einmal Nachtleben geschnuppert?
Ich habe wirklich bewusst mit voller Absicht mit meiner Frau mal eine Kurzreise gebucht, 5 Tage, mit Hotel direkt in der Schinkenstraße. Also Bierkönig konnten wir vom Balkon aus sehen. Also ich habe dann verstanden, dass die Leute da gut feiern können und so. Meine Sache war es nicht, aber ich konnte natürlich anschließend die Partyurlauber noch besser beraten bei mir im Reisebüro. Aber ich habe das nur einmal gemacht.
Machen wir uns nichts vor, Malle ist Kult, immer noch, vor allem auch bei jungen Leuten.
Total.
Ne? Und ich weiß nicht, die haben das jetzt vielleicht eingeschränkt. Die Regeln sind ein bisschen strenger, aber am Ende zieht es ja auch die nächste Generation auf die Insel und die Insel lebt von diesem Tourismus. Ja, und dann irgendwann brechen die aus und sagen, jetzt gucken wir uns mal den Rest an und sind genauso fasziniert, weil da gibt es ja noch eine ganz andere Welt, die also reizvoll ist und das will ich einfach erleben. Und trotzdem, damit der Urlauber, damit ich als Gast keine bösen Überraschungen erlebe, es gibt schon ein paar Sachen, auf die muss man auch achten. Weiß nicht, ob du auch diese Dinge kennengelernt hast. Also ich habe gehört beispielsweise, dass man schon alleine am Badestrand viel falsch machen kann, wenn da irgendwie hoher Wellengang ist und da die rote Fahne weht und man trotzdem ins Wasser geht, kann das ziemlich teuer werden. Das gilt für bestimmte Strände nur, also wo eben halt der Wellengang auch höher ist. Also dann wird das mal eben schnell, da hast du dann 2.500 Euro Strafe oder irgendwas, wenn du das missachtest.
Ich habe nur gehört, dass da ziemliche Strafen geben soll.
Da, das was ist
ich
schon auch richtig finde,
weil letztendlich ist es so, dass der Mensch, der einen da aus dem Wasser holen muss, wenn was passiert, riskiert sein eigenes Leben.
Natürlich, klar.
Und das kann man nicht hoch genug vergüten.
Grundlage ja. waren wohl auch diverse Vorkommnisse, ne? Dass man sagt, okay, wir voll trunken, jetzt stürzen wir uns da in die Fluten, ja, die lieben Touristen, und dann am Ende da große Rettungsaktionen überhand genommen haben und natürlich dann auch Todesopfer zu beklagen waren oder Verletzte. Und das wollte man natürlich auch einschränken. Ja.
Alkohol das Thema Image. Also ich mache ja auch das Image immer nichts Gutes, wenn dann die Medien natürlich von Toten bei Mallorca.
Ne? Ich finde das gut, wenn man das, ja, wenn man das
einschränkt. Das ist aber auch insgesamt durch viele Maßnahmen eben deutlich weniger geworden. Es gab ja auch, wo Leute von Balkon aus in den Pool springen wollten, nachdem sie zu viel Alkohol hatten. Und da gab es auch böse Unfälle. Ja. Aber das ist alles jetzt, seitdem es auch diesen Alkoholausschank im Hotel nicht mehr so gibt, alles deutlich weniger geworden. Und ich möchte es auch noch mal klar sagen, das ist eine gewisse Region, das ist nicht mal die komplette Playa de Palma, das ist dort nur ein kleiner Abschnitt,
ja,
in dem so Partytourismus stattfindet. Wenn ich 500 Meter weiter mir mein Hotel an der Playa de Palma nehme, kriege ich davon gar nichts mit. Und habe den Vorteil, dass ich trotzdem hinterm Hotel den Linienbus habe. Der fährt mich innerhalb von 15 Minuten in die Altstadt von Palma. Deswegen, ich möchte ein bisschen eine Lanze brechen für die Playa de Palma. Es ist nicht nur Party-Hotspot, es ist auch ein wunderbarer Ort, um Urlaub zu machen.
Was ich gelesen habe, war jetzt zum Beispiel auch, dass man eben halt nicht gern gesehen ist, wenn man da in Bikini und Badehose durch Palma läuft.
Ja.
Das ist ja auch nicht so, das kann auch mal schnell ein kleines Bußgeld nach sich ziehen. Ne?
Hat ja auch was mit Anstand zu tun. Ja. Also das,
Das ist immer noch ein katholisches Land und es leben viele einheimische Menschen, mehr Einheimische als Touristen in Palma selber. Und wenn die sonntags nach dem Gottesdienst, nach der Messe aus der Kirche kommen und sehen dann da irgendwelche Leute nur in Badehose rumrennen, das ist irgendwie pietätlos, das zu machen. Und deswegen finde ich das okay, dann soll es mit einer Strafe verhängt werden. Die Leute, die dorthin fahren, können sich gerne informieren und wissen vorher, dass das nicht erwünscht ist. Und dann finde ich grundsätzlich, wenn man auf Reisen ist, man sollte die Landessitten kennen und sich danach halten.
Das sind ja auch alles so Auswüchse, die aus diesem Partyleben vielleicht herausgewachsen sind oder entstanden sind. Ja, genauso wie diese Wildpinkelei irgendwo. Oder dass wir uns als Touristen in diesem Land bewegen, als wären wir dort zu Hause oder was weiß ich. Das ist schlimm genug, wenn man das zu Hause macht.
Zu Hause
macht,
machen wir es nicht.
Nee, zu Hause machen wir es vielleicht nicht. Aber dass wir, als hätten wir dann Freibrief für alles, ne? Und damit wollte man das einfach klar reglementieren. Ne? Also nur mal so, also wer das meint, das ist alles noch so wie früher, ja, oder der sollte ein bisschen vorsichtig sein. Und selbst wenn du den Kaugummi wegspuckst, kostet schon 400 Euro. Ne? Also wenn du dabei erwischt wirst. Ne? Also ja, das sollte man alles wissen. Ja.
Ich gucke aber eher positiv darauf, weil zum einen ist es so,
das verbessert nicht, das Klima
insgesamt. Ich war schon zigmal in Palma und ich habe noch nie jemanden dort mit Bikini rumrennen sehen, es sei denn an dem Strand. In der Altstadt habe ich noch keinen mit Bikini gesehen. Also das ist auch was, die haben da Richtlinien und Gesetze gemacht, aber eigentlich für Dinge, die auch wirklich selten vorgekommen sind. Ne? Und den Kaugummi-Latschen will ich nirgendwo. Wenn das da die schönen Kopfsteinpflaster verunstaltet, ist auch nicht schön. Ne?
Also nein, nein, es ist also völlig berechtigt. Ja. Man musste da die Zügel vielleicht ein bisschen fester anziehen, ja, weil das zu einer Zeit vielleicht Überhand genommen hat, ja, ja, irgendwann. Ne?
Das glaube ich überall, wo Millionen Menschen unterwegs, ja, sind, ist das einfach so. Und dann kann man das ein bisschen regulieren, damit das für alle, die daran beteiligt sind, angenehmer wird.
Ja, ja, mhm, ja, ja. Also lasst uns doch mal nochmal zusammenfassen, die Sachen, die aus deiner Erfahrung heraus oder auch aus deiner, Christine, wo du sagst, wenn ich nach Malle fahre oder wenn ich auf Mallorca fahre, bin, was sollte ich mir unbedingt angucken?
Also definitiv Palma, die Hauptstadt. Also inzwischen ist es so, dass ich tatsächlich öfter Reisende habe. Die Leute sind ja jetzt auch viel gereist. Die sagen, wir lieben spanische Städte. Wir waren schon in Valencia, in Sevilla, Madrid und Barcelona. Wo können wir denn mal noch hinfahren? Dann sage ich tatsächlich, macht man eine Städtereise nach Palma, wo man gar nicht dran denkt. Wirklich, die Leute haben vielleicht nur übers Wochenende Zeit und wollen eine schöne spanische Stadt erleben. Dann ist Palma ein absolutes Highlight. Und wenn man ohnehin auf Mallorca ist, sollte man unbedingt nach Palma gehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Kathedrale ist traumhaft schön. Gerade im Winterhalbjahr, also die Kathedrale hat ja alles Mosaikfenster aus buntes im Glas, es ist traumhaft klasse. Und wenn man im Winterhalbjahr, wenn die Sonne relativ spät aufgeht, die Kathedrale öffnet immer um 10, dann pünktlich um 10 dort reingeht und sich reinsetzt, dann scheint die Morgensonne durch diese Fenster in die Kathedrale. Man sieht quasi wie ein Lichtdom, komplette Farbspektrum. Das ist, also da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das ist total schön. Und dann eben in Palma da über den Plaza Mayor schlendern, Ensaimadas essen, Café Solo trinken. Das ist echt klasse. Also das macht echt Spaß. Auch zum Shoppen kann man da gut hinfahren. Also Palma ist immer ein Highlight. Man sollte nie nach Mallorca fahren, ohne wenigstens einmal nach Palma zu fahren.
Natürlich, da haben wir schon mal eins.
Eins haben wir.
Auch wenn man da schon viel Zeit verbringen kann. Was fällt uns noch ein?
Na, die Badebachbuchten. Also ich bin jetzt bei den Namen nicht so fit, aber zwei oder drei habe ich auch. Also ich habe das genauso gemacht, wie du es gesagt hast. Ich glaube, das zweite Mal, wo ich auf Mallorca war, hatte einen Mietwagen, bin einfach von der Straße runter. Und ich weiß nicht, in welchen Badebuchten ich war. Es ist auch fast nebensächlich.
Diese traumhaft schönen
Buchten. Sie waren halt einfach, ich hatte auch Schotterwege, ich bin Treppen runter und ich habe erst mal geschwitzt und auch mal zweimal geflucht. Aber wenn man dann da unten ankommt, das ist einfach nur herrlich. Und dann waren auf einmal auch, es war eine Handvoll Menschen, aber eben nicht mehr und nicht weniger in der Hochzeit. Und das würde ich jedem Strandtag vorm Hotel mittlerweile vorziehen. Also da wirklich das Einpacken und ab, weg von der Hauptstraße zu den Badebuchten.
Ja, ansonsten habe ich noch einen Lieblingsort tatsächlich, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, Arta.
Ja.
Haben viele vielleicht noch gar nicht gehört. Es ist eine Kleinstadt im Nordosten der Insel. Also der nächste große Badeort ist Cala Ratllada oder auch Cala Mayor. Und dort so 10 Kilometer im Hinterland ist Arta. Das ist eine Stadt, die so im 18. Jahrhundert hauptsächlich gebaut wurde. Hat viele bunte Häuser, sieht fast aus wie in Südfrankreich dort. Mit so netten Holzbalkonen, ganz viele kleine Boutiquen, nette Geschäfte dort, superschöne Restaurants. Und das ist so ein Ort, man ist eigentlich in einer Dreiviertelstunde durchflaniert. Aber das ist so traumhaft schön, ringsherum Berge. Auf dem einen Berg ist ein Kloster mit weiß nicht wie viel 100 Stufen da hochzulaufen, aber es lohnt sich, weil dann hat man über diesen Ort nochmal einen ganz tollen Anblick. Also Arta kann ich auch immer empfehlen. Kommt man mit dem Mietwagen sehr gut hin.
Ja, definitiv. Klingt sehr gut. Da haben wir drei. Was fällt uns noch ein? Natürlich dein Pamboli-Essen. Ne?
Pamboli-Essen, genau. Und wirklich einfach, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, nicht die großen Straßen fahren, sondern die kleinen. Also Autobahn, gibt ja eine große Autobahn inzwischen, die muss man nicht unbedingt fahren. Man kann einfach die Landstraße fahren und dann einfach mal von der Straße ab dort die Leute fahren. Ansonsten, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, natürlich ins Tramuntana-Gebirge. Da gibt es eine absolut spektakuläre Straße, die über, weiß nicht wie viel Serpentinen, bis ans Meer runterführt, die Sacalobra. Wenn man die fährt, am besten entgegengesetzt zu den Touristenbussen. Also ich würde am Nachmittag dort runterfahren und dann erst abends wieder zurück. Weil vormittags fahren diese Serpentinenstrecken auch Touristenbusse und dann ist man in einer Kolonne drin und kriegt von der Landschaft nicht viel mit. Also mittags starten mit dem Mietwagen und dann die Sacalobra bis ans Meer, dann ein bisschen baden gehen. Das ist eine traumhaft schöne Bucht dort. Da endet nämlich eine große Schlucht im Meer und dann abends wieder zurückfahren. Das ist auch wirklich toll. Muss man auch ein bisschen höhentauglich sein, wenn man so als Beifahrer wie ich unterwegs bin und nach unten guckt.
Ja, das wäre schon fast nichts für mich, aber trotzdem würde ich es riskieren, weil es wirklich schön ist. Ich habe noch ein paar gefunden hier, ja. Mal sehen, ob du davon was gehört hast. Also habe ich das Kloster der Verliebten, das Valdemossa.
Ja, da war auch ich.
Ja. Valdemossa ist ja berühmt durch Chopin, der da mehrere Sommer verbracht hat. Und in diesem Kloster der Verliebten, da war seine Geliebte auch, ich fällt der Name jetzt nicht ein. Und das ist auch ein Museum, kann man auch tatsächlich besuchen dort oben. Und Valdemossa ist ohnehin auch ein sehr, sehr schöner Ort. Also liegt mitten in den Bergen. Und dieses Kloster ist vor allem am Wochenende sehr interessant, weil die Einheimischen, für die ist das so eine Art Wallfahrtsort. Das ist eine berühmte Klosterkirche mit einer berühmten Madonna. Und da gehen am Wochenende immer sonntags alle Einheimischen mit ihren kompletten Familien hin und machen anschließend in dem Klostergarten ein Picknick. Das ist auch immer sehr interessant anzusehen. Ja, also kann ich auch gut empfehlen.
Ja, ich habe hier noch das Deja, das Künstlerdorf. Ja. Ein Künstlerdorf und Promi-Treff. Promi-Treff wahrscheinlich so ein Geheimtipp auch für die Leute, die sich mal ein bisschen zurückziehen wollen, wenn sie abseits des Getümmels oder der großen Massen mal unter sich sein wollen.
Mallorca hat ja schon in den 60er und 70er Jahren so den Jet-Set angezogen und das hat sich dann auch fortgesetzt. Also wie Claudia Schiffer, Boris Becker, die haben alle irgendwelche Häuser dort auf Mallorca und vorzugsweise in den Bergen. Und da liegt eben auch dieses Deer, weil da gibt es ganz früher Bauernhöfe, waren das Bauernhäuser, die auf Terrassen in den Bergen dort Wein und Gemüse angebaut haben, was heute absolut nicht mehr rentabel ist. Und dann haben die irgendwann ihre Bauernhöfe verkauft und das ist quasi zu Villen und Häusern ausgebaut worden. Kann man übrigens teilweise auch als Ferienhäuser mieten. Das sind dann das an der Küste Dea, das ist, ich weiß nicht, wie viel 100 Meter hoch das liegt auf einer kompletten Meeresklippe und man hat von dem kompletten Ort einen Überblick über das ganze Mittelmeer von da aus. Also man ist praktisch wie auf so einem Ausguck über dem Meer und hat überall spektakulären Ausblick. Und da gibt es tatsächlich auch so eine Art Künstlerdorf, gibt es viele kleine Geschäfte auch mit so Kunstgemälde und Schnitzereien, was man da alles kaufen kann. Nette Restaurants auch. Gibt auch eine kleine Badebucht, Cala Dea. Da muss man auch richtig gut zu Fuß sein, weil das geht richtig steil über große Stufen und runter geht's noch, aber hoch ist echt eine Quälerei. Aber wenn man einmal da unten ist, die ist glaube ich nur 7 oder 8 Meter breit, diese Bucht, ist man fast immer alleine, weil keiner tut sich das an, da runter zu laufen. Das lohnt sich auch, das mal anzugucken. Also Dea ist auch ein sehr, sehr schöner Ort. Wissen inzwischen aber schon viele Touristen, dass es schön ist. Deswegen ist da auch immer ziemlich viel los. Vielleicht gleich früh hinfahren, direkt nach dem Frühstück.
Ja, haben wir da schon drüber gesprochen, über die Reisezeit, die beste? Gibt es also sowas wie eine schöne, wunderschöne oder beste Reisezeit? Oder ist Mallorca was fürs ganze Jahr?
Das Tolle ist, dass man kann immer hinfahren. Das kommt ganz drauf an, was will ich auf Mallorca machen. Für einen Badeurlaub ist es ideal ab Ende Mai. Also so wie, ja, 20. Mai rum sind wir ganz oft auf Mallorca zum Baden für eine Woche gewesen. Das Meer hat dann schon so 22, 23 Grad. Die Luft ist so zwischen 25 und 30, also bestes Badewetter. Im Sommer ist es sehr warm, also auch zum Baden noch gut geeignet. Man muss aber Wärme abkönnen. Viele unserer Kunden im Reisebüro können das aber sehr gut ab. Und die Badesaison geht schon so bis Mitte Oktober, kann man richtig gut noch baden. Dann kann es aber schon mal am Tag auch schon mal einen kleinen Regenschauer geben. Und so spätestens ab November beginnt dann quasi die Nebensaison auf Mallorca. Und das ist dann perfekt für Leute, die Sporturlaub machen wollen. Golfer zum Beispiel, Radfahrer, also es ist ein Wahnsinnsziel für Fahrradfahrer. Wanderurlaub ist super schön um diese Jahreszeit. Und dann setzt sich das quasi fort bis Richtung Ostern. Also nicht zu vergessen, die Mandelblüte ist eine wunderbare Zeit. In der zweiten Januarhälfte startet das meistens. Geht für 3 bis 4 Wochen. Haben wir übrigens auch eine sehr tolle Reise im Programm. Dafür ist es auch eine super schöne Zeit. Und dann beginnt letztendlich so im April so ein bisschen der Partytourismus wieder. Also quasi egal welche Jahreszeit, spricht das verschiedene Interessen an. Und je nachdem, was ich machen will, kann ich da immer hinfahren. Es gibt auch im Winter Flüge, dann nicht mehr 3 Maschinen pro Tag, sondern vielleicht nur noch eine. Aber auch im Winter kann man fast täglich dorthin fliegen.
Gibt es die Möglichkeit, dann auch Geld zu sparen oder spiegelt sich die Reisezeit eher weniger in der Saison wieder?
Doch, absolut.
Also oder die Preise in der
Saison? Preise im Winterhalbjahr sind deutlich unter denen im Sommerhalbjahr. Und wenn es mir darum geht, einfach nur dieses wunderbare Reiseziel mal kennenzulernen und nicht unbedingt jeden Tag am Strand liegen zu wollen, dann würde ich sowieso empfehlen, eher im Frühjahr hinzufliegen. März, April ist eine wunderbare Zeit, da blüht alles. Ne? Oder eben auch Januar zur Mandelblüte dorthin fahren. Die Preise sind deutlich günstiger als im Sommer und in den Ferienzeiten.
Ja. Absolut. Ja, ja, also für jemanden, der das Land noch gar nicht kennt, der so bei Null anfängt, was würdest du sagen? Erstmal Palma?
Das kommt so ein bisschen darauf an, was derjenige wirklich, wirklich machen möchte. Nur Palma ist fast ein bisschen zu schade. Und dann kommt es wieder auf die Jahreszeit an. Also wenn der Mensch auch baden möchte, dann halt in der Jahreszeit ab Mai bis Oktober, damit er eben wirklich auch baden und Erlebnisse hat. Wenn es nur darum geht, die Insel mal kennenzulernen, dann durchaus auch im Winterhalbjahr. Auf jeden Fall. Weil da sind viel weniger Menschen da, die Temperaturen sind angenehmer und egal, was ich mir angucke, sind dort, ich muss mich nirgendwo anstellen, es ist alles leer, das ist viel angenehmer.
Mhm. Also deine 13. Reise ist schon in Planung?
Ich muss kurz überlegen. Nein.
Noch nicht?
Nein, im Moment nicht.
Aber sagen wir mal, du hast jetzt schon eine ganze Menge gesehen, aber wenn du jetzt das nächste Mal hinfährst, was würdest du gerne angucken? Oder also, wo würdest du gerne nochmal hin?
Also ich weiß tatsächlich, also nochmal kurz für mich zurück, also wir waren die ersten 8 Male immer im gleichen Hotel. Das war irgendwie sowas, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie sonst gemacht. Also ich fliege auch sonst nirgendwo.
Da bist du schon an der Rezeption mit du begrüßt.
Wahrscheinlich, ja, das war, Frank ist schon wieder da, dann haben sie die Augen verdreht, was will der schon wieder hier? Nein, aber es war wirklich, das war ein Hotel, was für die damalige Zeit, für unsere Wünsche perfekt passte. Und deswegen sind wir da immer wieder hingefahren und fanden das auch wirklich toll. Aber ich war jetzt ein paar Jahre nicht da, aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich das nächste Mal hinfahre, gehe ich an die Cala San Vicente. Das ist ganz im Norden, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Ein ganz kleiner Ort nur und da sind zwei oder drei kleine Badebuchten, die sogar sehr felsig sind. Da kann man super schön schnorcheln, das liebe ich sehr. Und es sind ganz, ganz wenig Touristen dort. Also das ist quasi wie Urlaub unter Einheimischen. Da würde ich das nächste Mal hingehen.
Ist dir das schon mal begegnet, sagen wir mal, in den Gegenden, wo mehr deutsche Touristen waren, dass du plötzlich jemanden getroffen hast, den Nachbarn, oder gab es das noch nicht?
Ich habe tatsächlich.
Das soll es ja schon des Öfteren gegeben haben.
Ich habe Kunden getroffen
auf Mallorca. Ja, das ist auch gut.
Das war ganz witzig, weil da hatten wir ein Hotel in Cala Ratjada im Nordosten der Insel, ein sehr schöner Ort, und haben uns dort Fahrräder ausgeliehen. Und weil wir mal so aus diesem Ort, aus dem Touri-Geschehen raus wollten und sind 8 Kilometer an der Küste lang Fahrrad gefahren in eine ganz einsame Bucht, vermeintlich. Und da habe ich zwei Damen getroffen, die kurz vorher bei mir die Reise gebucht hatten. Also die waren dann so, die haben geguckt, was...
Waren die zufrieden bis dahin oder haben sich beschwert?
Ja, sie haben nicht direkt reklamiert, es war alles in Ordnung. Also wir hatten schon ein schönes
da
Hotel.
Da fällt einem doch der Stein vom Herzen.
Ja.
Und möglicherweise das, was du beschrieben hast, hatte ich immer an Orten, wo kaum Menschen waren. Also ich war auf den kleinsten Inseln und treffe Menschen, die ich kenne. Also das, komischerweise hatte ich das nie in solchen Hotspots, sondern immer da, wo ich es nicht erwartet habe.
Ja, ich habe es da auch nicht erwartet, also in dieser kleinen Bucht, wo kaum Menschen normalerweise hinkommen, die Leute da zu treffen. Aber es war so, aber die waren komplett happy, haben sich da sofort bedankt. Die Reise war super toll. Also ja, das hat alles gepasst, ja. Habe ich tatsächlich schon mal Leute getroffen, ja, ist verrückt.
Ich habe mal einen Kollegen getroffen mitten im Harz. Da haben wir auch nicht mit gerechnet. Und mal einen Bekannten getroffen in Südfrankreich. Also das ist schon allen mal passiert, irgendwie, ja, wo man dachte, das kann es doch gar nicht geben, ne? Aber naja, so sind das sind schöne Sachen. Dann tauscht man sich kurz aus.
Das ist schön, ja. Wenn es dann angenehm ist, ansonsten wäre ich weggerannt.
Also, wir halten mal fest, Mallorca, weit mehr als nur ausschweifendes Nachtleben und Partymeile, sondern eine wunderschöne Insel. Für viele die schönste Insel mittlerweile. Wenn du sagst, du hast noch ein paar Plätze frei, dann kommen wir mit und gucken uns das gemeinsam mal an.
Sehr gerne.
Ich hätte jetzt auch Lust. Das habe ich nicht erwartet, aber ich habe Lust bekommen beim Zuhören.
Ja, cool. Doch. Das ist cool. Ja. Ist übrigens auch, wenn man mal mit dem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer unterwegs ist, ist ja ganz, ganz oft auch Palma de Mallorca als Anfahrtshafen dabei. Da kann man schon mal so einen kleinen Eindruck kriegen, wenn man vorher noch nie da war, empfehle ich mal, wenn die Kreuzfahrt da sowieso hingeht, meinen Kunden, dann macht mal da einen Ausflug und schaut euch mal die Insel an. Man kann auch direkt als Schiffsausflug zum Beispiel diese Tour mit der Straßenbahn in die Berge buchen. In Kombination mit Palma als Stadt selber. Also das ist auch eine coole Sache, einfach nur mal zu sehen, wow, das ist ja hier so schön. Und meistens, wenn die Leute das gemacht haben, dann sind sie dann kurz danach im Reisebüro und buchen dann 14 Tage Mallorca.
Cool. Ja. Das ist wirklich schön. Und gehört noch zur Kategorie der erschwinglichen Urlaube, glaube ich, je nachdem, wann ich fahre. Also es hält sich noch in Grenzen, wenn wir auf die Preisschilder gucken.
Erschwinglichkeit ist ja immer relativ.
Ja, na also, klar, man kann ja von allem etwas haben.
Ja, das ist das wirklich das Gute auf Mallorca. Also das gibt dort in allen Preiskategorien etwas. Natürlich ist der Flugpreis ja ein Bestandteil der Flugreise als Grundkalkulation. Und da der Flug nach Mallorca eben wirklich relativ kurz ist, sind die Flugpreise da auch noch anders, als wenn ich zum Beispiel nach Thailand fliege. Das ist ganz klar. Also die Berechnungsgrundlage der Reise ist eine andere. Und ansonsten gibt es aber in Preis und Qualität alle spannend auf Mallorca. Also ich kann wirklich, ich habe auch junge Menschen, die noch im Studium sind, die ein kleines Budget haben, die kann ich genauso dorthin schicken wie den Chefarzt aus einer großen Klinik, der ein riesiges Budget hat und auch der wird da sein Luxusresort mit eingeschlossenem Golfplatz finden. Also da gibt es in allen Sparten was. Das ist auch das Tolle auf Mallorca.
Sehr gut. Ja, wenn Geld keine Rolle spielen würde bei euch, wo würdet ihr gerne mal hin?
Die Südsee. Also die Südsee ist das, wo auch ich weiß, ich darf noch ein wenig sparen. Ja, also einfach weil der Flug, und ich würde länger dort bleiben, ich würde dann so eine kleine Kreuzfahrt machen, die wirklich die einzelnen Inseln verbindet. Also wahrscheinlich dauert es am Ende 4 Wochen, wenn ich einmal diesen weiten Weg auf mich nehme und dann wirklich, ja, also möchte ich die Bilder, allerlei Farben, also wirklich dann noch so ein Wasserbungalow und den ich auf Malediven, da reden wir dann in der nächsten Folge drüber, nicht so sehr bevorzuge. In der Südsee würde ich ihn wollen. 4 Wochen Südsee.
wäre mein Ziel, okay, wenn Geld keine Rolle spielt.
Wie wäre es bei dir?
Das ist total spannend, weil das ist ähnlich weit, aber komplett anders. Ich würde in die Antarktis fahren.
Ja. Das ist wohl anders.
Ja, komplett eine andere Welt, ja. Also ich war jetzt vor kurzem mit so einem Expeditionsschiff unterwegs und habe da einen guten Eindruck gekriegt, wie solche Art Reisen funktionieren, und bin komplett angefixt von Arktis und Antarktis im Moment. Und das ist sowas, wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich es machen. Aber ich kann noch genau sagen, ich mache das auf jeden Fall. Also das ist eine Reise, die kostet ordentlich Geld.
Ich werde auch definitiv in der Südsee mal verweilen für 4 Wochen
im Sommer. Aber ich werde das auf jeden Fall investieren, weil das ist es mir absolut wert. Also das werde ich auch in den nächsten Jahren irgendwann machen tatsächlich. Ja. Antarktis wäre es bei mir.
Okay. Also ich wäre mal für so eine Weltreise. Weil ich hab vielleicht noch nicht so viel gesehen wie ihr, ne? Aber ich würde vielleicht versuchen, aber das eher weniger, das Geld ist die eine Problematik, das andere die Zeit. Da musst du schon ein bisschen mehr Zeit einplanen. Also es gibt ja Reisen, die gehen dann so mal 4-5 Monate, glaube ich, ne? Oder noch länger. Und wer hat denn diese Zeit schon am Stück? Ne? Das ist, da muss man sich komplett rausnehmen. Ne? Oder wer nimmt sie sich? Ja, das kann man natürlich auch so sagen. Also
wir haben häufig frisch pensionierte Menschen, die sowas buchen. Gibt es ja wirklich tolle Sachen per Schiff. Also einmal rund um den Globus gibt es mehrere Reedereien, die das immer einmal im Jahr anbieten, meistens das Winterhalbjahr. Das heißt, man fährt im Oktober los und kommt im März, April wieder. Und das sind oft Leute, die gerade frisch in Rente gegangen sind, da auch schon ein paar Jahre drauf gespart haben, weil es ist ja logisch, wenn man so lange unterwegs ist, kostet das auch ein paar Euros an Geld, die das dann machen, wenn sie eben noch richtig fit sind, solche Weltreise. Das ist schon wirklich cool. Muss man übrigens zeitig buchen, das ist krass, aber die sind sehr, sehr gefragt.
Sollte man nicht glauben.
Ja. Und naja, jedes Reisebüro liebt auch, wenn ein Kunde sowas haben will.
Vielleicht eine, die durch den Indischen Ozean geht und dann vorbei an den Malediven. Mauritius, das ist rein zufällig das Thema für unseren nächsten Podcast. Wir schauen mal, diesen Vergleich eigentlich anzustellen. Mauritius oder Malediven, was ist schöner? Warum muss ich mich entscheiden?
Seid wieso? Gespannt.
Weshalb? Genau das schauen wir uns beim nächsten Mal an erstmal. Danke.
Klingt spannend.
Danke dir, Frank. Danke, Frank. Danke dir, ja. Christine.
Danke, Christian.
Also für all jene, die Lust aufs Reisen haben, bleibt uns gewogen, und Meinungen und Kritiken zu diesem Podcast wie immer unten in die Kommentare oder einfach per Mail. Und danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.